Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Stefan. Stefan Schwarz ist Lehrer für Sonderpädagogik und Geografie und er ist Experte für den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht und befürwortet die Vernetzung von Lehrern in sozialen Medien. Mir gefällt besonders gut, dass er meiner Meinung nach eine spielerische und humorvolle Herangehensweise an Lerninhalte und dazu möchte ich auch gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Stefan, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt. Steige gleich mit der ersten Frage ein. Und zwar, was möchtest du denn unseren Zuhörern noch über dich erzählen?
Ja, also ich bin mit Leib und Seele Lehrer und Lehrer für Geografie. Ich liebe meinen Job und ich kann mir auch keinen besseren Beruf vorstellen. Und ich liebe den Einsatz von digitalen Medien. Es gibt bei mir natürlich auch Unterrichtsstunden, wo ich keine digitalen Medien und keine Medien einsetze. Den gibt es auch bei mir.
Okay. Und was ist dir besonders wichtig, deinen Lernenden näher zu bringen?
Lernen näher zu bringen. Ich möchte authentisch sein, also näher bringen in dem Sinne zu schauen, was brauchen meine Schüler, was brauchen sie jetzt, was brauchen sie in der Zukunft. Ich kann es so gar nicht so generell auf ein Unterrichtsfach beziehen. Also ich schaue, was interessiert mich, wo schätze ich ein, was ist für die Schüler relevant oder sollte relevant sein. Das können tagespolitische Sachen sein, das können Diskussionen sein, das kann der Umgang in sozialen Netzwerken sein, das können ja auch geografische Themen sein, weil ich eben Geografielehrer bin. Das ist auch immer abhängig vom Fach und natürlich auch vom Rahmenlehrplan.
Okay. Ich möchte gerne mal zurückblicken, was dich denn überhaupt damals bewogen hat, Lehrer zu werden. Was war dein Antrieb oder deine Idee?
Das ist eigentlich eine sehr kuriose Geschichte, weil ich habe damals 2003 angefangen, meinen Zivildienst zu machen in einer Förderschule. Das hat sich auch zufällig so ergeben. Ich dachte, ja, mit Kindern könnte ganz interessant sein. Ist übrigens die Schule, wo ich jetzt auch tätig bin, noch arbeite. Habe dort 10 Monate meinen Zivildienst gemacht. Habe anschließend Physik studiert, ein Semester auf Diplom. Hatte aber parallel dazu immer noch einen Tag in der Schule gearbeitet, weil ich so ein Interesse hatte. Habe aber schon während des ersten Semesters mitbekommen, das Physikstudium ist doch nicht das Richtige und du möchtest Lehrer werden und möchtest auch das Sonderpädagogikstudium in Angriff nehmen. Das heißt, ich habe dann nach einem Semester aufgehört mit meinem Physikstudium und habe dann mit einem halben Jahr später angefangen, Sonderpädagogik zu studieren mit den Fachrichtungen Lernbehinderten- und Geistigbehindertenpädagogik und Geografie als Unterrichtsfach an der Humboldt-Universität. Und das war die richtige Entscheidung gewesen.
Und an der Förderschule hast du jetzt auch geistig Behinderte, sind vorwiegend deine Schüler oder ist das gemischt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir sind eine sehr große Förderschule. Wir haben sämtliche Schüler mit sämtlichen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten. Also man spricht mittlerweile von Förderschwerpunkten, nicht mehr Behinderung. Also es sind Schüler mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Früher hat man gesprochen von geistiger Behinderung. Wir haben Schüler mit Lernbeeinträchtigung, mit Förderschwerpunkt Hören, Sehen, Autismus, emotional-soziale Entwicklung. Und ich arbeite in der Sekundarstufe. Dort sind die Klassenstufen 5 bis 10. Und dort sind Schüler mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen, mit Autismus, mit dem Förderschwerpunkt Lernen, mit Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung, also mit einem sehr breiten Spektrum.
Habt ihr auch 90-Minuten-Takt oder ist das schon aufgebrochen in der Förderschule? Wie funktioniert das?
Also wir haben 45 Minuten regulären Unterricht. Teilweise versuchen wir, soweit möglich ist, auch mal Blockunterricht anzubieten, das auch bei der Stundenplanung zu berücksichtigen, wenn es möglich ist.
Du hast schon gesagt, du bist mit Leib und Seele Lehrer. Was findest du denn das Spannendste an diesem Beruf?
Die Arbeit mit den Schülern, ganz klar. Auch der Austausch mit dem Kollegium. Und wirklich einen großen Einfluss zu haben auf die Entwicklung der Schüler, auf die Förderung der Selbstständigkeit, zu sehen, wie sie wachsen, wie sie reifen, wie sie neue Sachen dazulernen und auch eine Beziehung zu den Schülern aufzubauen, sie wirklich auch in dieser wichtigen Lebensphase mit zu begleiten, auch ein wichtiger Ansprechpartner zu sein. Zumindest mein Anspruch, auch in gewisser Weise auch ein Vorbild zu sein.
Okay. Ich habe eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, ob du eine Vision hast, wie das Schulleben in 10 Jahren aussieht. Was wird sich verändern und welche Dinge werden vielleicht auch gleich bleiben?
Eine sehr schwierige Frage, die so ad hoc zu beantworten. Also ich denke, dass die Anforderungen für Lehrer nicht weniger werden, sondern eher größer werden. Schlagworte sind für mich zum Beispiel die Digitalisierung, also die Nutzung digitaler Medien in der Schule, aber auch die Inklusion. Und was ich noch als sehr große Herausforderung sehe, auch gerade in meinem Bundesland Brandenburg, auch vielen anderen Bundesländern, ist der Lehrermangel. Wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut in den nächsten Jahren, wird das noch ein großes Problem sein. Ich finde, ich sehe das als eine sehr große Herausforderung für uns Lehrer, aber auch für die ganze Gesellschaft.
Und was glaubst du, was sich verändern wird an Schule?
Ich denke, dass auch die digitalen Medien immer mehr Einzug haben werden in den Klassenraum. Wie schnell das gehen wird, in welchem Ausmaß, das kann ich, weiß ich nicht. Also wenn man zurückblickt 10 Jahren, also es findet eine Entwicklung statt, aber oft ist Unterricht noch vergleichbar mit dem Unterricht vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Also wenn man sich wirklich mal so einen typischen Klassenraum anschaut.
Glaubst du, das bleibt auch so in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Oder meinst du, durch den Einsatz der Digitalisierung oder der digitalen Medien wird da viel mehr aufgebrochen? Oder meinst du, da haben diese digitalen Medien eigentlich doch gar nicht so viel Einfluss?
Ich denke, sie haben immer mehr einen Einfluss, auch für mich sehr wichtig. Es gibt einfach für mich momentan in Schulen so viele Baustellen, wie gesagt, Lehrermangel, Schulsanierung, digitale Medien, nach wie vor auch die Integration von Flüchtlingskindern. Es sind einfach so viele Sachen, die in Angriff genommen werden müssen parallel. Und da müssen die Ressourcen gut verteilt werden, also sowohl die personellen Ressourcen wie auch die finanziellen Ressourcen. Und ich denke, die Digitalisierung wird weiter auch Einzug nehmen im Klassenraum. Ich denke mal nicht mit dem Tempo, wie es mir selber hoffen, wie es vielleicht viele andere auch denken. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Okay, machen wir es noch mal ganz konkret. Wie gestaltest du deinen Unterricht? Und welche Tipps hast du für angehende Lehrer oder auch für Lehrer, die jetzt vielleicht noch nicht so viele digitalen Medien einsetzen?
Ich versuche mal, ich mal ein bisschen zurückzugehen in meine Referendarszeit und von dieser Perspektive auszugehen, also in die Situation des Referendars. Also was mir damals enorm geholfen hat, ist, wenn ich neue Methoden kennengelernt habe, sei es mit oder ohne digitalen Medien, ausprobieren. Wirklich ausprobieren, 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 sich eine Rückmeldung holen von seinem Mentor, von den Schülern auch, von anderen Referendaren, um so wirklich was in seinem Werkzeugkasten als Lehrer zu haben. Und sich auch nicht scheuen, Feedback einzuholen. Vielleicht auch Sachen gemeinsam planen. Das habe ich damals viel zu selten gemacht, gemeinsam Unterricht planen. Nicht mit meinem Mentor, auch mit anderen Lehrern, anderen Referendaren und diese Erfahrung auch zu teilen. Auch den Mut zu haben, Fehler einzugestehen und es beim nächsten Mal anders und besser zu machen.
Glaubst du, oftmals erlebt man ja, denk mal, das hat jeder Lehrer bisher erlebt, dass es auch andere gibt, die nicht unbedingt so gerne zusammenarbeiten. Wie geht man damit um? Wie holt man die ins Boot oder lässt man die einfach beiseite und sucht erstmal sich Leute, die offen dem gegenüberstehen? Was denkst du, ist die bessere Strategie?
Ich denke mal so ein Zwischenweg, dass man guckt, wer ist dem gegenüber aufgeschlossen, dass man die mit ins Boot nimmt und die anderen die Option offen lässt, wenn sie Interesse haben, können sich einfach anschließen. Also sich nicht blockieren, sondern immer sagen, wenn du möchtest, wir können gerne uns auch mal zusammensetzen, was gemeinsam vorbereiten, auch Kollegen mal in den Klassenraum einladen, vielleicht auch mal selber zufällig vielleicht was liegen lassen oder mal was vorstellen. Ich denke, es sollte ganz niedrigschwellig sein. Man sollte andere nicht missionieren, aber wirklich so immer die Möglichkeit geben, auch teilzuhaben und gemeinsam etwas zu machen.
Jetzt hast du schon gesagt, wenn eine neue Methode kommt, einfach mal ausprobieren. Das wäre dein Tipp. Wie gehst du denn in deinem Unterricht vor? Kannst du da einfach mal so einen typischen Ablauf oder auch irgendwas, was du sagst, das habe ich jetzt in letzter Zeit gemacht, das hat gut geklappt? Oder hast du immer eine Struktur? Gehst du immer nach irgendwelchen gleichen Schemata vor, da hast du irgendwelche Routinen. Kannst du einfach uns mal so ein bisschen mit in deinen Unterricht versuchen zu holen?
Okay, ich versuche es mal exemplarisch am Beispiel von meinem Geografieunterricht. Also ich unterrichte hauptsächlich nur noch im Rahmen von Projekten. Das heißt, ich plane eine Unterrichtsreihe über mehrere Unterrichtsstunden. Und mein Ziel ist dabei, auch wegzukommen von diesem konservativen Arbeitsblattunterricht. Das heißt, mein Ziel ist zu schauen, was ist das Thema, was ist eine Möglichkeit, um einen Zugang für die Schüler zu ermöglichen, was ist für die Schüler interessant, welches Lernprodukt könnte entstehen. Das könnte ein Video sein, das könnte ein Trickfilm sein, ein Comic, ein E-Book. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und ich überlege gemeinsam mit den Schülern, was ist ein geeignetes Lernprodukt und bereite dementsprechend auch die Unterrichtsreihe vor. Zum Beispiel erstelle ich gerade im Geografieunterricht mit einer Klasse ein E-Book. Die kriegen von mir schon ein Arbeitsblatt, aber auf dem Arbeitsblatt ist sozusagen der Projektplan, das sind die einzelnen Arbeitsschritte, das sind auch die Bewertungskriterien, das ist für mich ganz wichtig, dass transparent ist, was erwarte ich von den Schülern, wie soll das Lernprodukt aussehen, an welche Schritte sollen sie sich konkret halten und dazu wissen sie auch immer, wie wird das bewertet. Das heißt, die Schüler können sich am Ende mit Hilfe der Bewertungskriterien selber einschätzen, ihre Mitschüler einschätzen und ich nutze natürlich auch für meine Bewertung, dann fürs Lernprodukt. Und parallel dazu bewerte ich natürlich auch mal den Arbeitsprozess, das heißt ihre Mitarbeit im Unterricht. Das heißt, sie arbeiten sehr viel selbstständig. Mir ist aber auch wichtig, dass meine Schüler gezielt Hilfe einfordern, wenn sie nicht weiterkommen.
Wie schaffst du das, dass sie gezielt die Hilfe einfordern? Was bietest du ihnen an? Weil ich glaube ja, sowas ist ja nicht unbedingt ein Selbstläufer. Also ne, oftmals muss man den Schülern ja doch ein bisschen mehr mitgeben und nicht einfach nur sagen, hey, ihr könnt euch das einfordern, weil nicht unbedingt machen sie es ja dann.
Dadurch, dass meine Schüler viel selbstständig arbeiten, alleine, oft manchmal auch zu zweit, zu dritt, habe ich Zeit, die Schüler gezielt zu beobachten. Natürlich helfe ich auch wenn sie nicht Hilfe mal einfordern. Ich sage dann aber, das wäre zum Beispiel ein Punkt gewesen, wo du dich hättest melden können. Da hätte ich helfen können. Das heißt, sie ist wirklich dafür zu sensibilisieren, wann ist Hilfe notwendig. Ich denke mal, aber aufgrund der Erfahrung lernen die Schüler schon selber, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, Hilfe einzufordern oder nicht. Und natürlich ist es auch so, dass die Schüler sich gegenseitig helfen. Ich habe da prinzipiell auch nichts dagegen. Das ist natürlich sogar noch eine bessere Möglichkeit. Gerade wenn sie zu zweit, zu dritt zusammenarbeiten, dann sage ich immer, bitte erst eure Teammitglieder fragen und wenn die auch nicht weiterkommen, dann bitte erst mich ansprechen.
Du hast gesagt, eigentlich arbeitest du immer gleich, dass du sagst, ein Lernprodukt wird zum Schluss erstellt. Hast du da auch irgendwie konkrete Vorstellungen, dass du sagst, ein Lernprodukt in der Klasse oder ein Lernprodukt pro Gruppe? Wie gehst du da vor? Was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
Zum Beispiel im ersten Schulhalbjahr die Schüler allein oder zu zweit in Teams kleine Videos erstellen lassen zu einem Teilthema. Die haben dann Videos mit Adobe Spark erstellt. Die haben auch von mir Bewertungskriterien bekommen und zum Ende haben wir uns die Videos angeschaut. Und es war so, dass alle Videos zu einem Teilthema waren. Und diese Teilthemen waren Bestandteil von einem großen Oberthema. In diesem Schuljahr sind es eben E-Books. Das heißt, jeder Schüler erstellt alleine oder am Team ein E-Book, zum Beispiel zu einem Land der Europäischen Union. Und mein Ziel ist es, am Ende diese einzelnen E-Books zu einem E-Book zu kombinieren. Das heißt, dass daraus ein gemeinsames Produkt entsteht, was dann allerdings sozusagen meine Aufgabe sein wird, das zusammenzufügen.
Und wie erlangen die Schüler dann Wertschätzung, also was sie dann dort gemacht haben? Also du hast gesagt, bei den Videos, dann habt ihr euch das gemeinsam angeschaut und drüber gesprochen. Das ist ja auch eine Art von Wertschätzung. Und wie ist das jetzt mit dem E-Book? Wird das dann an die Kollegen weitergereicht? Oder wie kriegen die da noch ihre Wertschätzung, dass das, ja, dass sich das lohnt, dass sie das auch wirklich erstellen, ohne jetzt mal weg von dieser Bewertung?
Wir haben zum Beispiel bei uns immer zum Abschluss vom Schulhalbjahr und vom Schuljahr eine Art Schuljahresabschluss, Halbjahresabschluss, wo bestimmte Schülerprojekte präsentiert werden. Das kann aus dem Musikunterricht sein, aus dem Kunstunterricht. Und das ist für mich ein geeigneter Rahmen, um zum Beispiel so ein Video, E-Book ausschnittsweise nicht nur der Klasse vorzustellen, sondern auch anderen Schülern, anderen Lehrern. Manchmal kann man es auch in Form einer Ausstellung machen. Das heißt, dass die Schüler in der Mittagspause einem ausgewählten Bereich ihre E-Books vorstellen, man kann die auch ausdrucken und dass die Schüler es anderen, wie gesagt, Interessierten präsentieren können. Und man kann sie natürlich auch online veröffentlichen, sodass sie jederzeit auch andere sehen können. Und E-Books kann man eben auch als Video exportieren, das heißt, man kann den Link auch an interessierte Personen weiterleiten.
Und die Erfahrung ist, dass das deine Schüler wollen oder sind sie dann eher sagen, ach nee, lieber doch in der Klasse bleiben oder und lieber nicht veröffentlichen oder sagen die, das empfinden die wirklich als Art von Wertschätzung, dass sie darauf auch vielleicht ein Stückchen stolz sind oder ist das vielleicht zu hoch gegriffen?
Das ist ein bisschen abhängig vom Schüler. Ich denke mal auch, wie zufrieden ist der Schüler mit seiner Leistung und ich muss natürlich auch schauen, in welchem Rahmen veröffentliche ich die E-Books. Ist es vielleicht nur im schulischen Rahmen, in der Klasse, das nur kurz präsentiere, kann ich es auch anders veröffentlichen. Ich muss natürlich auch schauen, kann ich das dann ohne weiteres veröffentlichen? Das heißt, sind die Bilder lizenzfrei? Meine Schüler werden dazu angehalten, natürlich ausschließlich lizenzfreie Bilder zu verwenden, sind da mittlerweile auch sehr versiert. Ich bin dann noch ein bisschen dabei, das auszuloten. Mit diesen E-Books zu erstellen, habe ich schon mal punktuell gemacht, aber noch nicht im Rahmen wie im Schuljahr. Mir geht es auch darum, für die Schüler immer wieder auch neue Projekte auszuprobieren, nicht nur für die Schüler, sondern auch für mich, zu schauen, was motiviert die Schüler. Ich habe die Schüler auch wirklich gefragt, hätten sie Lust, mal gemeinsam so ein E-Book zu erstellen und das Interesse war sehr groß und man sieht auch im Unterricht, dass die Schüler sehr motiviert sind.
Ich habe ja in der Einführung kurz gesagt, dass ich das mag, dass du so spielerisch und humorvoll an die Sachen rangehst. Das habe ich aus deinem Blog, weil du dort viele Dinge eben vorstellst, die so einen Charakter haben. Und das finde ich sehr charmant. Unter anderem dieses Bullshit-Bingo. Und, okay. Und jetzt, was du neu ins Leben gerufen hast, Breakout, der ja auch so eine Herzensangelegenheit ist, zumindest das, was rüberkommt. Und ich würde dich doch einfach mal bitten, für unsere Zuhörer, aber auch für mich, einfach mal zu erklären, was das ist und was du damit bezwecken möchtest.
Mit diesem Breakout?
Ja. Also okay. Bullshit-Bingo auch. Wir fangen mal mit dem Breakout an.
Okay, also Breakout, was ist der Ausgangspunkt? Ich liebe es, mit meinen Freunden Freizeit mal solche Escape Rooms zu besuchen. Und da ist so ein bisschen die Idee entstanden, sowas mal auf den Klassenraum zu übertragen. Bin durch Zufall auch auf die Seite gestoßen, Breakout Edu. Gibt es in Amerika, ist doch schon ein bisschen weiter verbreitet. Und habe mich dazu viel belesen und gesagt, oh, das musst du unbedingt selber mal ausprobieren. Und so ist daraus, würde schon sagen, eine Art Hobby entstanden. Ich finde diese Unterrichtsmethode besonders faszinierend. Also es erinnert mich irgendwie ein bisschen an Kindergeburtstag, als eigentlich wie eine moderne Schnitzeljagd mit, wobei man auch digitale Medien zur Erstellung und bei der Durchführung benutzen kann. Man kann dabei unglaublich kreativ sein. Und meine Erfahrung zeigt auch, diese Stunden sind besondere Highlights für mich als Lehrer, aber auch für die Schüler, daran teilzunehmen. Die Schüler zu sehen. Also es ist Wahnsinn, wie Schüler, die teilweise auch mitunter auch die Mitarbeit im Unterricht verweigern, dort richtig aufblühen und zusammenarbeiten. Und ich kann jeden Lehrer nur empfehlen, es wirklich mal auszuprobieren. Gerne, wie gesagt hast, danke für die Werbung, auch für den Blog, einfach mal dort reinzuschauen, auch auf diese Facebook-Gruppe Breakout Edu Germany, um von den gemeinsamen Erfahrungen zu profitieren. Mir ist es wichtig, dass ich meine Ideen nicht nur für mich behalte, sondern dass davon andere profitieren. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch andere Lehrer, die Teilnehmer sind, bei solchen Breakouts total interessiert sind und ein großes Interesse haben. Und ich bin jetzt auch dabei, wegzukommen von diesem Einzelkämpfertum und habe meine letzten Breakouts ausschließlich zu zweit erstellt, mal mit einer Kollegin, und bin jetzt dabei, auch andere Lehrer aus dem Bundesgebiet anzusprechen, aber auch einen Aufruf dabei, um so etwas kollaborativ zu erstellen. Das heißt, ach so, ich glaube, ich muss noch mal kurz was ergänzen. Was ist überhaupt Breakout? Also Breakout, man hat oft eine Schatzkiste, die ist mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Schlössern versehen, und man erstellt verschiedene Rätsel, und es gilt, diese Rätsel zu lösen oder Code zu entschlüsseln, und dies innerhalb einer bestimmten Zeit. Man kann es in allen Unterrichtsfächern, sämtlichen Klassenstufen machen und auch individuell an die entsprechende Lerngruppe anpassen. Es ist natürlich sehr vorbereitungsintensiv, deswegen kann ich alle nur ermuntern, das zu zweit, zu dritt zu machen.
Das heißt, solche Rätsel müssen erstellt werden und du hast dann 5 Schlösser. Das heißt, es würden dann 5 Rätsel geben und jedes, wenn man das Rätsel gelöst hat, kriegt man den Code und dann kann man dieses Schloss knacken. So kann ich mir das vorstellen. Und wie groß muss so ein Rätsel sein? Also ich meine, könnt ihr auch ein Arbeitsblatt mit Multiple Choice machen und dann ist Nummer 1, 2, 3 und dann, wenn man die richtigen Fragen beantwortet und dann die richtigen Nummern rausschreibt, dann hätte man schon ein Schloss geknackt. Ist sowas mit gemeint?
Was mir auch wichtig ist, also ich baue ganz gerne Bewegungselemente ein, das heißt, ich nutze ganz gerne QR-Codes, das heißt, die Frage kann mit einem QR-Code sozusagen dargestellt werden und die QR-Codes verstecke ich dann auf dem Schulflur, sodass die Schüler den QR-Code einscannen müssen. Es gibt Codes, die sie entziffern müssen. Man kann auch, anderes Beispiel ist mit Learning-Apps ganz einfach irgendeine Aktivität erstellen. Und wenn die Aktivität richtig ist, sieht man am Ende ein Feedback. Und das Feedback kann zum Beispiel sein, der Code für das rote Schloss lautet 345. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich hatte auch mal dazu eine Übersicht erstellt, wo man verschiedene Anregungen hat, um Rätsel zu erstellen.
Wenn du sagst, du lotst sie auch manchmal über den Schulhof und dort müssen sie an dem Ort, das heißt, sie müssen irgendein Rätsel lösen, bleiben wir mal bei Learning App, sie müssen diese durchführen, richtig haben und dann verrätst du den Ort und dann müssen sie da hingehen und den QR-Code lösen und dann hätten sie ein Schloss gelöst.
Das wäre eine Möglichkeit. Ich mache so, dass zum Beispiel ein Rätsel ist, dass 8 QR-Codes im Schulflur oder auf dem Schulhof verteilt sind. Und hinter jedem, zum Beispiel eine Multiple-Choice-Frage, es können auch Anagramme, also Schüttelwörter sein. Und ich habe das so vorbereitet, dass zum Beispiel immer bei Multiple-Choice-Fragen immer der Buchstabe der richtigen Antwort zusammengefügt werden muss, sodass nachher ein Wort herauskommt. Das Wort kann zum Beispiel sein 1, 2, 3 oder 300 oder 100, was es die Zahlenkombination ist. Und das müsste ich ins Schloss eingeben. Das wäre eine Möglichkeit.
Okay.
Natürlich kann ich auf den nächsten Ort verweisen.
Ja, super spannend. Und was ist mit diesem Bullshit-Bingo? Was hat das damit auf sich?
Das ist was ganz anderes. Ich dachte, traust du dich mal, so ein Spiel zu entwerfen? Man kennt ja Bullshit-Bingo für Lehrer, ja. für Schüler, für Elternabende. Ich dachte, die fallen zum Thema digitale Bildung so viele Begriffe ein, die manchmal auch eine gewisse negative Bedeutung haben oder die, meiner Erinnerung ist, oft inflationär verwendet werden. Und ich habe mir einfach mal den Spaß erlaubt, erstelle daraus mal so ein Bullshit-Bingo. Das heißt, wenn man bei so einer Konferenz ist und man einen Artikel liest, einfach mal die Wörter ankreuzen und wer in einer Reihe zuerst alles richtig hat, der steht auf und ruft Bingo. Also mich würde es mal interessieren, wer sich traut, bei einer Konferenz, ein Barcamp oder einer anderen Veranstaltung das wirklich zu spielen und dann wirklich aufzustehen. Also, wäre sehr mutig.
Ja, gut.
Ich glaube, ich würde es mir persönlich nicht trauen. Ja. Mhm. Ich habe bisher auch ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. Mir geht es einmal darum, ein bisschen die Ernsthaftigkeit rauszunehmen aus dieser Diskussion. Manchmal finde ich schon, ich verfolge die Diskussion, jetzt so ein bisschen die Lockerheit, die habe ich versucht, mit diesem Spiel so ein bisschen reinzubringen.
Mhm. Ja, finde ich eine super Idee, weil oftmals sind ja doch die Fronten manchmal sehr verhärtet, der Ton ist manchmal sehr rau.
Ja.
Und da finde ich das wirklich sehr charmant und einfach humorvoll. Und wo man sagt, wo man vielleicht auch mal wieder so ein bisschen runterkommt und sagt, also, es gibt andere Dinge, die sind wirklich problematisch. Hier wollen wir eigentlich alle dasselbe. Wir wollen irgendwie was Neues voranbringen. Wir wollen wir wollen in dem Zeitalter ankommen und gewisse Veränderungen durchführen. Und dann muss man sich nicht gegenseitig niedermachen. Also das finde ich gerade so ein bisschen schade, was passiert. Manchmal zumindest, nicht bei allen, aber doch oftmals so im Netz. Okay, hast du auch noch etwas für uns, was Lehrer auf gar keinen Fall machen sollten? Was wirklich No-Gos sind?
Bezogen jetzt auf den Unterricht oder auf ihr Verhalten?
Alles. Also was dir einfällt.
Ich will es mal gerne umkehren. Was brauchen Lehrer?
Mhm.
Lehrer braucht auf jeden Fall das Interesse und Begeisterung für seinen Beruf. Er muss gerne Lehrer sein, auch für sein muss Interesse haben an seinem Fach, auch an anderen Fächern. Und er muss die Arbeit mit den Schülern gerne machen, die Schüler begleiten können. Und das nicht nur über ein paar Jahre, sondern über einen längeren Zeitraum.
Mhm.
Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und offen sein, wirklich auch Neues auszuprobieren. Also wirklich nicht immer diesen Status quo zu halten, sondern wirklich mal neue Unterrichtsmethoden auszuprobieren, auch neue Inhalte zu vermitteln. Das ist für mich eigentlich so mit die Grundvoraussetzung.
Mhm. Also ich höre daraus auf jeden Fall Beziehung. Beziehung ist das A und O. Darauf muss man Lust haben. Das heißt, man muss auch ein Stück weit von sich preisgeben, um viel von den anderen zu bekommen. Sonst funktioniert Beziehung ja nicht unbedingt. Man muss innovativ sein und auch Spaß und bereit sein, weiter zu lernen.
Richtig? Das ist richtig, genau.
Ja. Ich habe jetzt gehört, dass auf jeden Fall auch die Rhetorik, das fand ich einen ganz spannenden Punkt, Rhetorik auch unbedingt mit in die Lehrerausbildung gehört und auch ein Lehrer sehr rhetorisch bewandert sein sollte, weil er dann eben überzeugen kann, super Vorträge halten kann, die Schüler mitziehen kann. Und ich fand diesen Punkt echt spannend, dass der noch mit dazu kommt. Was denkst du dazu?
Es ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt ganz viele Sachen, die wichtig sind. Man denkt ja zum Beispiel nur an diese 4 Ks, Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken. Man sagt immer, die Schüler sollen das lernen, man soll das im Unterricht umsetzen. Ich finde, Lehrer sollen das auch umsetzen. In ihrem Verhalten, bei ihrer Unterrichtsplanung und Rhetorik kann man zum Beispiel unter dem Punkt Kommunikation fassen.
Mhm.
Auf jeden Fall sehr wichtig.
Ein Baustein, ne?
Ja, ein Baustein. Ja.
Ein Baustein von vielen. Ist ein sehr,
ja,
sehr vielfältiger Beruf, der es ja auch sehr spannend macht, auf jeden Fall. Stell dir mal deinen Unterricht als Filmgenre vor. Welchen Film können deine Schüler erwarten?
Ich denke mal, das ist eine Mischung aus verschiedenen. Ich würde mal sagen, eine Kombination aus Action-Komödie. Ich bin total unsicher. Also es ist auf jeden Fall kein Horror, also das hoffe ich zumindest.
Ja, okay.
Es soll auf jeden Fall lustig sein. Man soll jeder schon wenigstens einmal gemeinsam mit den Schülern lachen können. Action auch. Also das heißt, die Schüler sollen motiviert sein, sie sollen dranbleiben. Aber vielleicht auch sowas von einer Doku. Also das ist wirklich auf Doku in dem Sinne, dass es auch inhaltlich packend ist.
Mhm. Nochmal zusammengefasst, Stefan, was ist für dich eine vorbildliche Schule?
Eine vorbildliche Schule, bezogen jetzt auf den Unterricht, die Schüler, die Lehrer oder generell?
Generell, die Institutionsschule. Was ist für dich eine vorbildliche Schule? Lehrer sind ja auch ein Teil davon und Unterricht dann auch.
Okay, für mich gehört dazu, authentisch sein, gegenseitig auszutauschen, tolerant zu sein, sich gegenseitig zu akzeptieren, aufeinander zuzugehen. offen zu sein für Neues, sich wirklich auch auf Augenhöhe zu begegnen und den Gegenüber ernst zu nehmen. Ich kann es gar nicht konkret an Punkten festzumachen, aber man verbringt einen Großteil seines Lebens dort. Es geht dabei auch nicht nur um die Schüler und Lehrer, es geht auch um die Zusammenarbeit mit den Eltern, mit der Schulleitung. Einfach die Beziehung muss auch dort stimmen, nicht nur Beziehung zu den Schülern, sondern dieser ganzen Konstellation zwischen allen Beteiligten, die mit Schule zu tun haben.
Also ist das auch richtig, dass vorbildliche Schule auf jeden Fall vorbildliche Lehrer braucht, die auch wirklich als Vorbild funktionieren können, wo Schüler dann eben das, was wir von Schülern fordern, du hast eben gerade die 4 Ks angesprochen, dass das auch die Lehrer einfach als Vorbild vorleben.
Auf jeden Fall. Also für mich gehört auch dazu, dass das, was die Lehrer von den Schülern einfordern, die Lehrer auch umsetzen können, auch vorzeigen können. Wenn ich erwarte von den Schülern, die sollen ein E-Book erstellen, die sollen ein Video erstellen, so immer, dass die Lehrer das theoretisch auch exemplarisch mal zeigen könnten, wie so etwas aussieht. Und es nicht nur von den Schülern einfordern. Wenn ich von den Schülern erwarte, sie sollen in Teams zusammenarbeiten, sollte ein Lehrer auch im Team zusammenarbeiten können. Sollte einfach ein gutes Vorbild sein.
Ja, wichtiger Punkt. Okay, meine letzte Frage ist, wie man mit dir denn noch in Kontakt treten kann, wenn man mehr zu deinen Themen erfahren möchte.
Ich bin auf Twitter sehr aktiv. Man kann mich dort anschreiben und finden unter Swarzte. Ich buchstabiere mal @swarzste. Dann auf Facebook bin ich auch zu finden und ich habe auch einen Blog, sonderpädagoge.wordpress. Dort kann man mich auch anschreiben und kann gern auch meine Blogbeiträge lesen. Natürlich nur, wer Interesse hat.
Okay, ich bedanke mich, Stefan. Vielen Dank für das interessante Interview.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de/podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.